Agravis, der Podcast. Gemeinsam stark.
Willkommen zu einer neuen Agravis-Podcast-Folge. Ich bin Jana Riering. In der heutigen Folge geht es rund um das Thema Grünland. Aber denkt jetzt nicht, dass wir zeitlich hinterher sind, da der erste Schnitt ja schon längst getätigt und vielerorts auch schon sediert oder gepresst ist. Nein, wir schauen heute, was im ersten Schnitt drinsteckt, aber auch nach vorne, was das für die Fütterung, die Gesundheit der Tiere und die Vorsorge für den zweiten und dritten und vielleicht auch vierten Schnitt heißt. Als Expertinnen-Team darf ich heute Imke Hansing und Jana Denissen vorstellen. Imke, dich kennen wir ja bereits aus einer kurzen Folge aus dem letzten Jahr. Stell dich doch einmal kurz vor. Woher kommst du? Was ist deine Expertise und dein Steckenpferd?
Moin Jana, ich komme von der Küste weg, bin Mitglied der großen Pflanzenbaufamilie, ganz speziell in der Pflanzenbauberatung und bin da so ein bisschen in der Spezialisierung, können wir vielleicht sagen, Taskforce Futterbau. Und darf die Betriebe im Bereich Futterbau, sprich Gras und Mais, unterstützen und somit auch zum Thema beste Grassilagequalitäten mit beitragen.
Perfekt. Und dann Jana, einmal kurz zu dir.
Ja, ich bin Leiterin des Produktmanagements Futtermittel für die Nutztiere. Also ich gehöre eher zur Fütterungsfamilie der Agravis. Und wir sind hier zuständig für neue Produktentwicklung, aber eben auch für die Beratung, zum einen unserer Außendienstler, aber auch für Landwirte. Und ich bin eine Rinderfrau, komme vom Niederrhein, habe mich bisher in meiner beruflichen Laufbahn intensiv mit der Rinderfütterung beschäftigt und freue mich, heute dabei zu sein.
Ja, Grünland ist das große Thema und wir kommen aus einem eher kühleren Frühjahr, haben deutlich mehr Wasser gesehen als die Jahre zuvor. Frage an dich, Imke, einmal vorweg. Wie sieht es draußen aus? Wie war das früher? Zu nass oder einfach mal normal? Und wie sind die Eindrücke vom ersten Schnitt?
Ja, Jana, normal ist mittlerweile irgendwie gar nichts mehr. Die Situation war sehr, sehr unterschiedlich. Gerade in der Futterbauregion war es vielfach einfach zu nass. Die Folge war dann, dass wir eine späte bis fast ausgefallene organische Düngung hatten. Auch eine späte oder ausfallende Grünlandpflege. Dazu kamen die langen Bestände im Winter, das heißt, das Gras war überwachsen. Wir hatten eine lange offene Vegetation im letzten Jahr, sodass wir halt eben wirklich lagernde, überwachsene Bestände dieses Frühjahr hatten. Und dann in Kombination mit den nassen, nicht tragfähigen Böden in diesem Frühjahr hatten wir vielfach eben Fahrspuren. Es kam zu Verdichtungen, zu Erdaufwürfen. Wer dann noch in einen langen Bestand reingefahren ist zum Striegeln, der hatte dann vielfach das Problem, dass er das organische Material zwar gelöst hat, aber eher nach oben an die Oberfläche gezogen hat. Wer in diese hohen Aufwüchse noch Gülle reingefahren hat, der hat gesehen, dass das teilweise einfach an dem frischen Aufwuchs haften geblieben ist. Und dann kann man eigentlich sagen, ist so ein Worst-Case-Szenario entstanden. Also die Situation hat sich dann in den ganzen Faktoren aufgeschaukelt. Und man kann sagen, gut gemeint war da nicht immer gut gemacht, ne? Teilweise haben wir dann noch Erdaufwürfe mit erwischt, aber insgesamt haben wir eben sehr, sehr viel Schmutz, sehr viel abgestorbenes organisches Material mit einsiliert. Ja, und dieser ganze Schmutz ist nicht nur ärgerlich für die Landtechnik, viel, viel schlimmer ist das Thema, das ist eine Katastrophe für unsere Grassilage gewesen.
Und ich hake mal direkt kurz ein. Verschmutzung klingt ja nie sonderlich gut, wie du es jetzt gerade schon sagst, aber besonders dann nicht, wenn es als Futter für unsere Tiere verwendet wird. Jana, Frage an dich. Worauf sollten wir unter den von Imke genannten Einflüssen denn jetzt besonders achten bei der eingefahrenen Silage?
Ja, zwei Punkte, denke ich, sollten wir beachten. Der eine ist nicht ganz so dramatisch, aber ärgerlich. Und zwar ist das ein erhöhter Rohaschegehalt in der Silage. Rohasche wird im Labor so bestimmt, dass das Material, was ankommt, verbrannt wird und alles, was übrig bleibt, ist Rohasche. Das heißt, es ist Sand und Schmutz. Und das sagt ja eigentlich schon alles, der ist fürs Tier überhaupt nicht verwertbar. Das heißt, ich habe einen Verdünnungseffekt und einfach in der Silage weniger Platz für wertgebende Faktoren. Und ein Rohaschegehalt von über 10% ist dann nicht unüblich und führt einfach dazu, dass ich eine schlechtere Futterqualität, geringere Energie und eine schlechtere Verdaulichkeit habe. Und das ist einfach ärgerlich, vor allem beim ersten Schnitt. Und der zweite Punkt ist eben, dass ich bei einer starken Verschmutzung die Gefahr eines Clostridienbefalls in der Grassilage habe. Und das kann dann eben auch deutliche Auswirkungen zum einen nochmal auf die Futterqualität, aber zum anderen auch auf die Tiergesundheit haben.
Jetzt muss ich kurz einmal einhaken. Für alle, bei denen das Agrarstudium vielleicht erst angelaufen ist oder schon ein Weilchen zurückliegt, was genau sind jetzt Clostridien und welche Folgen haben die fürs Tier?
Ja, kein Problem. Clostridien, das sind anaerobe Mikroorganismen. Das heißt, die lieben anaerobe Bedingungen, wo kein Sauerstoff vorhanden ist. Und ihr natürlicher Lebensraum ist der Boden. Also das ist auch gar nicht ungewöhnlich, dass sie da vorkommen. Die sind halt da und kommen in der Regel natürlich auch in Silagen vor. Nur da ist es eben so, die Dosis macht das Gift. Und wenn ich eben viele Erdpartikel, viel Boden mit in die Silage bringe, dann habe ich eventuell viele Clostridien, die sich dann, ich erwähnte es, unter anaeroben Bedingungen ganz besonders wohlfühlen. Und das ist im Silohaufen der Fall. Und die sich dann hervorragend vermehren können und entsprechend, und das ist der erste Effekt, den sie auslösen, eine Buttersäuregärung provozieren bzw. auslösen. Und das führt zum einen dazu, dass ich eine deutliche Verminderung des Futterwertes habe, weil es zu einem schnellen Abbau von Eiweißen in der Silage kommt. Und zum anderen dazu, dass ich gesundheitliche Probleme in der Herde bekommen kann, einmal direkt durch die Clostridien. Das sind dann sehr unspezifische Krankheitsfälle von Fieber über Untertemperatur, Durchfall, Verdauungsstörungen. Die Tiere fressen nicht mehr so gut. Das ist absolut unspezifisch und deshalb auch sehr, sehr schwer zu erkennen. Und zum anderen kann ich eben durch diese Abbauprodukte, die bei der Buttersäuregärung entstehen, werden biogene Amine produziert, die wiederum zu Durchblutungsstörungen führen können. Also es ist alles recht unschön und sollte verhindert werden, beziehungsweise ich sollte entsprechende Maßnahmen ergreifen, wenn ich ein Clostridienproblem habe.
Und wie weiß ich, dass ich ein Clostridienproblem habe? Also Maßnahmen ergreifen, vor allem mit den Folgen, die du gerade fürs Tier genannt hast, möchte ja niemand haben. Woran merke ich, dass meine Silage davon befallen ist?
Das rieche ich. Also diese Buttersäuregärung, die nehme ich sehr schnell wahr. Das riecht recht unangenehm, wenn man am Silohaufen steht. Das ist so eine Kombination aus faulen Eiern und Schweiß, also recht unschön.
Okay, das merkt man.
Und das Blöde daran ist, dass je länger der Haufen liegt, desto stärker vermehren sich die Clostridien, weil die ja diesen Luftabschluss lieben. So, dass der Gehalt an Grassilage in der Ration zu vermindern oder den Gehalt zu vermindern, das ist keine Lösung, weil dann liegt meine Grassilage ja noch länger und die Clostridien vermehren sich noch mehr. Deshalb muss man eben schauen, wie man damit umgeht. Da muss man sicherlich dann einen Kompromiss finden, aber eventuell muss der Haufen eben komplett verworfen werden. Aber wenn ich den Verdacht habe, immer den Berater hinzuziehen, den Hoftierarzt hinzuziehen und schauen, welche Lösung man findet. Bei Clostridien kann ich sogar die Tiere auch impfen. Das muss auf jeden Fall auch mit dem Hoftierarzt dann entsprechend besprochen werden.
Hast du denn futterseitig einen Tipp, wenn man jetzt hört, erst nach Schnitt, Möglichkeit oder Risiko besteht, dass es eventuell zu einem Clostridienproblem kommen kann? Dann bin ich ja jetzt, wie du vorhin auch schon gesagt hast, noch gar nicht dabei, diese Silage zu nutzen, sondern die kommt ja erst später. Und wenn ich an den Haufen rangehe, merke, da könnte was nicht mit in Ordnung sein, wie kann ich das bei der Fütterung berücksichtigen oder auch entgegenwirken?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Aber es ist eben so, dass wir versuchen sollten, möglichst andere Stressfaktoren auszuschalten. Wir kommen jetzt in die wärmere Jahreszeit, da haben die Tiere Hitzestress beispielsweise. Und da sollte ich eben schauen, dass ich sie frei halte von Hitzestress zum einen und zum anderen kann ich aber auch andere Produkte mit in der Ration einsetzen, zum Beispiel Hefefermentationsprodukte oder auch sekundäre Pflanzenstoffe. Also da gibt es unterschiedliche Produkte, die ich einsetzen kann, einfach um das Immunsystem des Tieres zu stärken und uns damit weniger anfällig für andere Erkrankungen zu machen. Und vielleicht, um noch zu ergänzen, man kann eben die Silage natürlich entsprechend analysieren lassen. Also der Buttersäuregehalt in der Silage ist ein ganz guter Indikator noch zusätzlich zu dieser Sinnesprobe, die ich eben beschrieben habe, um zu schauen, wie ist die Qualität meiner Grobfutter.
Also da, falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, die Vermutung habt, einfach gern euren Berater einmal ansprechen. Da helfen die Kolleginnen und Kollegen euch gerne weiter. Aber Imke, jetzt noch einmal kurz zu dir. Erster Schnitt abgehakt, ist drin. Aber Blick nach vorne, wie kann ich dem ganzen Thema entgegenwirken, damit es gar nicht erst so weit kommt? Was hast du da noch an Tipps, Vorsorgetipps für unsere Grünlandflächen?
Ja, die meisten Praktiker wissen eigentlich, worauf es ankommt. Ne? Also es sind die vielen vermeintlich sehr kleinen Stellschrauben, die dann in der Hektik zum Schnitt gerne mal untergehen. Die greifen aber ineinander und haben damit eine große Wirkung. Vielleicht an dieser Stelle einfach nur noch mal daran erinnert. Ganz wichtig ist dieses Thema von Gülle-Kreislauf, ne? Also wir haben einfach diesen Nährstoffkreislauf und damit dann auch, sage ich mal, Transportwege für unsere Clostridien vom Feld zum Hof, vom Hof wieder zum Feld. Die häufigste Kontamination findet aber erstmal über Mäuse oder Hasen, die, sage ich mal, die Kadaver, die einsiliert werden, sowie eben über Erde oder Schmutzanhaftung aus Maulwurfshaufen etc. statt. Erster Schritt wäre jedenfalls, erstmal diese Kontaminationsketten irgendwie zu unterbrechen, beziehungsweise gar nicht erst aufkommen zu lassen. Das heißt also, Gülleanhaftungen zu vermeiden, das kann ich eben durch vernünftige Ausbringtechnik und Bedingungen reduzieren. Ich kann auf eine dünne Gülle achten. Ich sollte aber auch Futter- und Aufwuchsreste vermeiden. Das sieht man leider immer wieder, ne, wo das Schwapp nicht vernünftig aufgenommen wurde von der Pickup oder wo der Häcksler einfach mal ein bisschen über den Wagen hinaus geschossen ist. Solche Reste müssen unbedingt vermieden oder abgesammelt werden. Wichtig ist auch, 3 bis 4 Wochen Abstand zwischen Ausbringung und Nutzung, wenn ich Gülle ausfahre und danach weiter nutzen möchte. Vielleicht noch der Tipp an der Stelle, wenn ich so einen Haufen habe, wie Jana gerade beschrieben hat, der so spezifisch riecht, dann sollte ich auf jeden Fall aufpassen, dass ich nicht unbedingt diese Futterreste oder dieses organische Material oder Mist unterflüge. Das ist vielleicht auch gut gemeint. Aber wir haben gerade gehört, diese Mikroorganismen überdauern im Boden. Und wenn ich sie jetzt zum Beispiel im Acker unterflüge, dann ist das Problem eigentlich nur aus den Augen, aber nicht aus dem Sinn. Zweiter Schritt wäre auf jeden Fall auch Unebenheiten nivellieren. Wenn in diesem Frühjahr etwas schiefgegangen ist, dann muss ich jetzt unbedingt aktiv werden, Fahrspuren ausgleichen oder da, wo das Mähwerk mal die Narbe verletzt hat oder ähnliches, unbedingt aufpassen. Wir müssen diese Erdaufwürfe unbedingt verhindern oder eben beseitigen. Dritter Schritt wäre Narbenlücken schließen. Das heißt also zum einen, da wo Gras steht, ist weniger Schmutz, ist klar. Wenn ich Narbenlücken schließe und die Bedingungen gerade passen und ich fahre nochmal mit dem Striegel los, kann ich gleichzeitig zum Beispiel Güllebänder aufbrechen. Das heißt also, wenn es dann doch mal ein bisschen dickere Gülle geworden ist, die so mit so dicken Placken auf der Grasnarbe liegt, kann ich mit dem Striegel diese Placken gut auflösen. Allerdings auch da wieder ganz wichtig, nicht zu spät, weil sonst hole ich diese Güllebänder wieder hoch, sie liegen schön oben auf und wachsen mit dem nächsten Aufwuchs nach oben und dann haben wir wieder den Salat vom Frühjahr, dann haben wir das Ganze wieder in der Silage. Schöner Nebeneffekt ist eben, wenn ich jetzt zwischen den Schnitten nochmal striegel, kann ich auch gleich bei trockenen Bedingungen sehr schön meine gemeine Rispe bekämpfen und warum nicht das eine mit dem anderen verbinden. Wichtig ist aber, wenn ich dann eine Nachsaatmischung nehme, unbedingt darauf achten, dass sie standort- und nutzungsangepasst ist. Trockenperioden ist vielleicht auch nochmal so ein Stichwort. Ne? Wer jetzt draußen unterwegs ist, der sieht das. Wir haben eine massive Staubbildung. Die haben wir auch aktuell bei der Ernte. Und da muss man natürlich drüber nachdenken. Staub ist Erde. Ne? Das sind dann quasi fliegende Clostridien. Da muss man dann auch drauf achten, wenn man den Mähaufbereiter einsetzt. Der wirkt dann quasi wie so ein Staubsauger. Es entsteht so ein Sog. Und ich saug dann nochmal zusätzlich Erdanhaftung mit ein. Vierter Schritt wäre, bodenschonende Technik grundsätzlich einsetzen, dass wir halt Verdichtungen vermeiden. Ich weiß, das ist nicht immer einfach und das war dieses Frühjahr auch einfach ganz schwierig. Aber wo es geht, sollten wir aufpassen, dass wir uns keine Fahrspuren reinfahren. Sind wir wieder bei Erdaufwürfen, auf Unebenheiten, da müssen wir wieder drauf achten. Aber Verdichtungen sind letztendlich nachher auch wieder Narbenschäden. Dann sollten wir im fünften Schritt auf jeden Fall auf Schädlingsbekämpfung achten. Da sollen die Mäuse speziell erwähnt werden. Die machen nicht nur unterirdisch Probleme, sondern sie werfen tatsächlich auch Erde auf und sie verletzen wiederum die Narbe. Sechster Schritt wäre für mich dann, wir nähern uns jetzt der Ernte. Ganz wichtig, Erntetechnik richtig einstellen. Also auch da ist immer noch wieder Luft nach oben. Ne? Wir sollten also eine Schnitthöhe so um die 7 bis 8 Zentimeter einhalten. Es kommt nicht auf den letzten Zentimeter an, der macht die Kuh dann auch nicht satt. Es ist dann eher mit höheren Rohascheeinträgen verbunden. Aber auch für uns Pflanzenbauer ist ganz entscheidend, wir haben ausreichende Restassimilationsfläche, gerade jetzt bei trockener Witterung und hoher Strahlung unterstützt das unseren Wiederaustrieb. Und es ist letztendlich auch einfach Narbenschoner. Ne? Und eine ausdauernde Narbe ist eine geschlossene Narbe. Geschlossene Narbe ist wieder weniger Schmutz. Siebter Schritt liegt auch auf der Hand. Keine Kadaver im Futter. Auch da ist manchmal noch viel Unwissenheit. Das ist eben auch ein Worst-Case-Szenario, wenn dann tatsächlich nochmal ein toter Hase oder ein totes Rehkitz oder ähnliches mit in die Silage gelangt. Da kann ich nur darauf hinweisen, es gibt eben die Möglichkeit, sich Unterstützung zu holen. Jetzt zum zweiten, dritten Schnitt ist es nicht mehr so relevant, aber auch da nochmal fürs nächste Jahr im ersten Schnitt. Liebe Leute, holt euch Unterstützung. Es gibt ehrenamtliche Kitzretter. Die können nicht nur Rehkitze aufspüren, die finden auch Fasanengelege. Da gibt es eben tolle Möglichkeiten und die sollte man auch unbedingt wahrnehmen. Ja, und achter und damit letzter Schritt ist alles daran legen, dass man den Gärverlauf der Silierung optimiert, sei es mit Siliermitteln und, was da alles zugehört. Das ist eben letztendlich das Letzte, worauf ich achten sollte. Und mein Fazit ist eigentlich ganz wichtig, Grünlandpflege geht fast immer. Aber wir sehen auch, dass die Bewirtschaftungsfenster wie jetzt im Frühjahr immer enger, immer knapper werden. Oder wenn wir jetzt nach draußen schauen, diese Wetterkapriolen, die Temperaturen Ende Mai, Anfang Juni, uns fröstelt's. Das heißt also, wir müssen wirklich jede Gelegenheit nutzen, wo wir irgendwas im Grünlandmanagement umsetzen können. Und damit würde ich sagen, es gibt viel zu tun.
Also ich würde sagen, wir geben das auf jeden Fall nochmal mit an die Hand, die 8 Schritte, die zu befolgen sind. Und falls ihr dann doch noch Probleme habt oder Fragen, was jetzt da in meinem Silohaufen denn schlummern könnte, meldet euch gerne bei uns bzw. unseren oder euren bekannten Beratern. Vielen Dank euch beiden für den Input, für eure Expertise zu dem Thema Grünland und mögliche Folgen bzw. jetzt dem ersten Schnitt. Und ich würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall nochmal wieder. Und wenn es am Ende des Jahres ist, um nochmal einen Rückblick auf diese Ernte und die kommende Ernte in dem nächsten Jahr zu werfen. Vielen Dank und wir hören uns. Bis bald.
Wir hoffen, dir hat der Podcast gefallen. Bei Fragen, Themenwünschen und Feedback schick gerne eine E-Mail an podcast@agravis.de.